17. April 1968, Mittwoch. In der letzten Woche des Juni 1945 gab Crespal bekannt, dass die westlichen Alliierten sich nun mit Stalin geeinigt hatten auf den Termin, an dem sie die von ihnen besetzten Gebiete von Mecklenburg, Sachsenland, Sachsen-Anhalt und Thüringen räumen und dafür in die westlichen Sektoren von Berlin einziehen würden. Am Sonntag, dem 1. Juli 1945, sollten die Sowjets nach Jericho kommen. Die Briten hatten die Reisesperre in ihrem Besatzungsgebiet längst aufgehoben. Von Mecklenburg aus waren die Straßen offen nach Holstein, nach Lübeck, nach Hamburg, ins Lauenburgische, ins Niedersächsische. Sollen wir mit den Engländern gehen? Sollen wir bleiben? Nach Brüßhafer konnte man sich nicht richten. Brüßhafer hatte seine Frau nicht in Rostock gefunden. Er hatte sie schon einmal tot geglaubt, als die Royal Air Force zum ersten Mal Rostock konventrierte. Denn in die Konzentrationslager kamen nicht die roten Vordruckkarten, auf denen die Überlebenden von Angriffen ankreuzen konnten, ob sie überlebt hatten. Wenn irgendwo, glaubte Brüßhafer, sich mit der Frau in Jericho verabredet. Kam nach 3 Tagen Fußmarsch in die Stadt, ausgemergelt und verstaubt, fand das Pfarrhaus von Waldschläger geräumt und seine Frau beim Fußbodenwischen. Danach dachte Brüßhafer nicht an die Flucht vor den Russen, sondern an die Sonntagspredigt. Von den alten Papenbrocks war es zu erwarten. Der Alte hatte in seinem Geschäft auch mit Lieferungen an die Luftwaffe verdient, sie würden ihm das wegnehmen. Und die Bäckerei. Und das Haus voller Flüchtlinge, er würde es nicht frei bekommen. Es war unbegreiflich, dass der Mann stillhielt. Zwar hatte er den Auszug des Adels aus dem Winkel verpasst, er konnte nun nicht mehr einen einzigen Pferdewagen für seine Sachen bekommen. Konnte es sein, dass Albert sich genierte, zu Fuß zu gehen? War es möglich, dass Albert in seiner umfassenden Weisheit versäumt hatte, Land und Geld in der britischen Zone zu verstecken? Papenbrock hielt sich nicht mehr gut, wenn er auf der Straße zu sehen war, ging mit krummen Schultern, ließ die Haare wirr wachsen unterhalb der Glatze, die nun nicht mehr elegant aussah, sondern krank. Wenn Papenbrock blieb, war es seine erste Ungeschicklichkeit. Viele dachten daran, dass einer kommen würde. Dr. Medved Arthur Semig. Es hieß, dass es eine Infamie und Treulosigkeit von den Engländern sei, Jericho den Sowjets zu überlassen. Die mecklenburgische Seele hatte sich bei den Briten schon ein Recht auf Fürsorge eingerichtet. Am Morgen des 1. Juli kam das Vorauskommando der Sowjets nach Jericho in 2 schweren amerikanischen Lastwagen. Die hielten sich nicht auf in der Stadt. Auf dem Flughafen fanden sie nur noch einen Rest der britischen Besatzung. Was an Flugzeugen noch heil gewesen war, hatten die Briten aufgetankt und in ihr Gebiet geflogen. Da waren die leeren Gebäude und die Rollbahn, die Kutschenreuter hätte sprengen sollen. Die Briten hatten ihre Gefangenen bis auf den letzten Mann mitgenommen. Darunter war ein Generalleutnant gewesen, der gegenüber Papenbrock gesagt hatte, die großdeutsche Luftwaffe habe ohne die rüstungstechnische Hilfe der Sowjetunion und das Fliegerzentrum Lipezk der 20er Jahre nicht die großdeutsche Luftwaffe werden können. Offenbar hatte der Mann sich eine Chance bei den Sowjets ausgerechnet. Dann hatte er sich doch nach Westen verladen lassen. Nun war noch Zeit bis zum nächsten Morgen. Schneider-Pahl hatte seine Verwandtschaft im brennenden Hamburg verloren. Er mochte nicht in die Fremde und leben müssen von einer Hilfsbereitschaft der verschworenen Deutschen, wie er sie obdachlosen Flüchtlingen verweigert hatte. Er ging mit seiner Familie ins Bruch und alle ertränkten sich im Moor. Andere versuchten es in der Ostsee. Dr. Berling aß von den Tabletten, die er seinen Patienten nicht hatte verschreiben mögen. Bei Dr. Berling waren die Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter behandelt worden fast wie die Menschen, krankgeschrieben, wenn nötig. In Gnez gab es Ärzte, die hatten solchen Kranken den Bleistift statt des Stethoskops aufs Herz gesetzt und gesagt, ab. Dr. Berling hatte keine Rechnung von den Sowjets zu fürchten und nahm sich das Leben, der großmächtige, schwermütige, blage Dövel. Von Robert Papenbrock war keine Nachricht, als dass die Sowjets ihn umbringen würden, hätten sie ihn erst. Von Horsts Frau hieß es, sie sei als Lastkraftwagenfahrerin der Wehrmacht bei Danzig in Gefangenschaft gekommen. Die Böttchers wussten von ihrem Sohn, dass er in einem Lager im südlichen Russland war. 8 anonyme Briefe hatten sie bekommen, als sein Name im Moskauer Rundfunk verlesen worden war. Den Fleischer Medfessel, der von wenigen Wochen im Konzentrationslager trübsinnig geworden war, hatten die Nationalsozialisten in ein Pflegeheim verschleppt und als lebensunwertes Leben nach Führerbefehl zu Tode gespritzt. Friedrich Jansen hatte sich ins Lauenburgische verdrückt, wo sein mecklenburgisches Wirken unbekannt war. Bei einer Ausweiskontrolle wurde die Pistole entdeckt, die er für den Notfall bei sich trug, und die Briten verurteilten ihn wegen des Waffenbesitzes zum Tode und erschossen ihn ahnungslos in Lübeck. Von Alexander Pepke hatte ein wandernder Soldat einen Brief nach Jericho gebracht. Er war in der ersten Hälfte vom Juni 1944 in Kiew datiert. Alexander versprach darin seiner Nichte Gesine Krespal einen Anteil am Altheger Haus für den Fall, dass er es erben würde. Im September 1944 hatte er den Brief noch einmal geöffnet und Krespal dringlich gebeten, er möge Hilde dazu bringen, dass sie mit den Kindern vom rechten Ufer der Oder auf das linke ziehe, am besten zurück nach Mecklenburg. Alexander bat Krespal, seine Familie ins Haus zu nehmen, wenn er gefallen sei. Um die Blutflecken auf dem Brief herum war von einem Franzosen geschrieben, der Inhaber sei am 29. September 1944 gestorben, aber nicht, wo er begraben ist. Maurice und Albert fuhren mit den Engländern nach Lübeck. Es war noch ein Dritter bei ihnen, dessen Name vergessen ist. Ein Bauernsohn aus der Gegend von Clermont-Ferrand, der sich abseits von den Städtern und den Deutschen gehalten hatte. Sie verabschiedeten sich nicht von dem Krespalschen Kind und sie war enttäuscht, als sie andere Leute in dem Zimmer fand. Die beiden hatten ihr beigebracht, die Tageszeiten in ihrer Sprache zu bieten. Sie hatten zusammen gesungen. Das Kind hatte geglaubt, da sei nicht Feindschaft, nicht mit ihr. In der Nacht zum 2. Juli wurde viel gegraben in den Höfen und Gärten von Jericho. Papenbrock brachte das Familiensilber zu Krespal, der den schon zugemauerten Kellerteil noch einmal aufmachen musste. Blieb Krespal wegen Lisbeths Grab? Er mochte nicht mit zwei typhuskranken Kindern auf die Landstraße. Hatte er nicht Angst vor den Sowjets? Warum, Marie? Gesine, er ließ dich bei den Sowjets. Das war eine gute Schule, die möchte ich nicht entbehren. Und nach 8 Jahren konnte ich gehen. Die Walnussbäume vor Krespals Haus waren stehen geblieben. Aus solchem Holz werden Gewehrschäfte gemacht. Hanna Olerich wusste immer noch nicht, warum sie auf See geschickt worden war. Ihre Eltern hatten sich in Wendischburg erhängt, sobald sie aus dem Haus war. Karsch hatte es ihr nicht sagen mögen, als er sie im Fieber sah. Am Vormittag des 2. Juli zogen die sowjetischen Besatzungstruppen auf der Gnezer Straße in Jericho ein. Die Mannschaften in niedrigen, klappernden Pferdewagen, die Offiziere in amerikanischen Jeeps. Die Stadtkommandantur wurde in die Ziegeleivilla gegenüber Krespals Haus gelegt. Da zogen sie die 4. Fahne des Jahrhunderts hoch. Die blieb. Am Abend war der grüne Bretterzaun um die Kommandantur fast fertig. Am Abend wurde Krespal vom Rathaus gebracht. Der Kommandant wollte sehen, wie sein Bürgermeister wohnte. Er sah, wie eng die Flüchtlinge in Krespals Haus lebten und dass der Bürgermeister auch schlief in dem Zimmer, das sein Büro war. Er bot an, das Haus sofort von allen Fremden räumen zu lassen und er ergab sich ungern in Krespals kopfschüttelnde Weigerung. Wenn es anging, vermied Krespal das Sprechen mit dem Russen. Er hatte so viel an ihm zu beobachten. Der sowjetische Major war ein alter Mann, stämmig und fest am Leibe, traurig. Er seufzte viel. Er merkte es nicht, ob er sich nun setzte oder zu sprechen anfing. Immer kam aus ihm erst ein schweres Atmen mit einem sanften Rachenton. Er bat Krespal, den Tisch abzuräumen. Dann ließ er 3 Flaschen Wodka auf den Tisch stellen, schickte die Ordonnanz vor die Tür, ließ sich seufzend nieder und begann das Bekanntwerden mit diesem Deutschen. »Es beliebt, Burgmister«, sagte er und wies auf den 2. Stuhl. Draußen war es immer noch hell. Weil die Nacht nicht anfangen wollte, kam Krespals Kind an die Tür geschlichen, um den Fremden einmal zu sehen, und er rief sie geduldig an, stellte sie vor sich auf. »Du Faschist«, sagte er anregend. Das Kind hatte ihm eine gute Nacht gewünscht mit dem Papenbrockschen Knicks und war verwirrt, dass es für diesen Mann damit nicht getan war. Sie hatte Schmerzen in der Schulter, als würde sie durchgewalkt. Sie schämte sich für das Tuch um den Kopf. Vom Fieber war sie wieder schwindlig, halb taub. Krespal sah ihr zu, als müsse sie eine Prüfung bestehen und als dürfe er ihr nicht helfen. Es machte ihr Mühe, die Augen offen zu halten. Der Mann blickte sie an, als versuche er einen Spaß mit ihr. Sie wollte zurück ins Liegen und sie tat ihm den Gefallen. Es bereitete ihm ein behagliches Vergnügen und er wiederholte das Spiel. »Du Faschist«, sagte er, drohend und erfreut. »Ich Faschist«, sagte das Kind.